Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Wer diesen Sommer auf eine Hochzeit eingeladen ist, kann manchmal am Dresscode verzweifeln. Was ist denn jetzt? Langes Kleid, kurzes Kleid, überhaupt ein Kleid, Black Tie, White Tie? Viel einfacher machen es da einem die Filmfestspiele in Cannes, die heute beginnen. Die haben nämlich für dieses Jahr eine strenge Kleiderordnung veröffentlicht. Wie diese aussieht und was sie über den Stand der Mode aussagt, das ist gleich unser erstes Thema. Haben Sie sich schon mal so in Schale geworfen, dass Sie mit Ihrem Outfit sich nicht mehr in einen Kinositz zwängen konnten? Bei Filmfestivals bräuchten Rüschen, Schärpen, 10 Meter Schleier von Kleidern einen zweiten Sitzplatz. Und vor lauter Stoff sieht auch der Hintermann dann nichts mehr. Das ist in Cannes jetzt verboten. Das Filmfestival startet heute und es gibt neue Kleiderregeln für den roten Teppich. Voluminöse Outfits sind schon mal verboten. Ebenso Nacktheit. Begründung? Gründe des Anstands. Über diese Änderung und was sie über unser heutiges Verständnis von Körper aussagen, spreche ich jetzt mit Freya Herrmann, Co-Host des Podcasts Fashion the Gays und Kostümbildnerin. Hallo.
Hallo.
Wie interpretieren Sie denn diese Dresscode-Änderungen in Cannes?
Ja, Cannes ist ja sehr bekannt für seinen konservativen Dresscode und noch 2015 wurde so zum Beispiel Frauen ohne High Heels der Zugang zum Red Carpet verwehrt. Das ist mittlerweile zum Glück Geschichte, aber elegant soll es dennoch sein. Also Schuhe mit oder ohne Absatz, aber auf jeden Fall elegant. Und ja, wie gerade schon erwähnt, für mich ergibt das Verbot dieser voluminösen Outfits, die sich in den letzten Jahren auch immer ausartender gestaltet haben, extrem Sinn. Das hat einfach praktische Gründe. Der rote Teppich ist ja gleich groß geblieben und auch die Zeitslots der Besucherinnen auf dem Red Carpet sind mit 10 Minuten relativ kurz. Und da scheint es vor allem um Praktikabilität zu gehen.
Dass man schnell von Film zu Film kommt und nicht über irgendwelche Schärpen stolpert. Und wie sieht es denn aus mit der Nacktheit? Also ein Begriff, der immer wieder aufkommt, ist das Naked Dress. Also das so aussieht, als würde man nichts tragen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Naked Dress war in den vergangenen Jahren in Cannes, aber auch auf allen anderen Red Carpets dieser Welt extrem präsent. Es ist auch keine neue Erfindung. Ich würde sagen, im vergangenen Jahr vor allem durch Bella Hadid bei der Apprentice-Premiere sehr präsent auch in Cannes. Natürlich irgendwie auch fragwürdig, warum inszeniert sich da ein Model beinahe nahezu nackt. Man sah auf jeden Fall komplett ihre Brüste bei einem Film, wo es eigentlich um ja, die ruchlose Karriere von Donald Trump geht. Und ich vermute, dass dieses Jahr die Cannes-Festivalmacher versuchen wollen, sich da etwas konservativer zu präsentieren und dass sie auch vermeiden wollen, dass Nacktheit Skandale provoziert. Das sehe ich allerdings auch kritisch, weil mir das etwas scheinheilig daherkommt, da eben Cannes auch stark davon profitiert, dass eben diese skandalösen Inszenierungen dort stattfinden. Im letzten Jahr wurden zum Beispiel über 86 Millionen Dollar Earned Media Value generiert, was natürlich nicht wenig ist.
Also einfach viele Einnahmen durch die Aufmerksamkeit und diese nackten Kleider, wo man, also da glitzert es viel, aber es ist eigentlich nur ein Hauch von Textil, diese sogenannten Nude Dresses, Naked Dresses, die auf den roten Teppichen dominieren. Gab es das schon immer oder ist das jetzt etwas, was wirklich vermehrt aufkommt und deswegen Cannes dagegen steuert?
Ich habe das Gefühl, die sind viel salonfähiger geworden. Das ist etwas, was es seit Anbeginn der Zeit gibt, das Spiel mit Nacktheit. Es gibt ja auch diese Ölbilder aus dem 17. Jahrhundert, wo eine Brust der Adligen entblößt ist und so weiter. Also Nacktheit und Fashion gehören seit jeher zusammen. Allerdings scheinen diese Naked Dresses dieses Jahr nochmal so ein anderes Level erreicht zu haben. Da fand ich vor allem die Inszenierung von Bianca Censori Anfang des Jahres bei den Grammys interessant. Denn die trug damals so ein Kleid, was man wirklich auf den Fotos kaum erkennen konnte. Das glich eher so einer 7D-Strumpfhose. Und man sah eigentlich komplett ihren Körper, der so zum Designobjekt wurde. Und das war ein Körper, der dünn ist, der muskulös ist und dennoch vollbusig, also eigentlich nichts Reales mehr an sich hat. Und durch diesen Umstand die Inszenierung auch vielfach kritisiert, weil sie eben nichts, für viele zumindest nichts Raffiniertes oder über den Skandalwert irgendwie hinausgehend Interessantes mehr hatte. Und was ich ganz interessant fand, war, dass viele Online-Kommentatorinnen vielleicht auch aus so einem feministischen Space des Internets eher auch so ein Störelement vermisst haben und gefordert haben, warum nicht zu so einem Kleid dann eine üppige Intimbehaarung tragen, was so einen visuellen Bruch bedeutet hätte.
Ja, man könnte ja auch generell sagen, warum wird überhaupt den Frauen vorgeschrieben, was sie tragen sollen? Jetzt haben wir viel über Frauen und Frauenkörper gesprochen. In der Mode gibt es denn auch ein männliches Pendant zum Naked Dress oder gehen überhaupt die Cannes-Regeln auch auf die Männer ein?
Ja, also Cannes hat einen sehr festen, strikten Dresscode, so wie viele Hochzeiten wahrscheinlich auch. Und für Männer gilt auf jeden Fall auch, und je nach Event, aber Black Tie oder Anzug und Dress-Shoes. Aber Naked Dress, davon wüsste ich jetzt nichts. Männer haben es ja auch auf den roten Teppichen dieser Welt sehr leicht, weil der Anzug ja etwas schafft, was kaum ein Kleidungsstück schafft, nämlich gleichzeitig sehr, sehr normiert zu sein und seriös und sexy. Und das ist eine Kombination, bei der ich sagen würde, das ist in der Frauenabendgarderobe sehr viel seltener zu finden. Und wenn, dann vielleicht auch bei Anzügen, die ja dann eher aus dem Bereich der Männer ursprünglich kommen. Ich finde es aber interessant, dass in den letzten Jahren schon zu beobachten ist, dass Männer auch mehr oder männlich gelesene Figuren, Personen mehr experimentieren und körperbetontere Fashion-Inszenierungen wagen. Und ich muss da auch sofort an Lenny Kravitz denken, der sehr körperbetonte Anzüge trägt mit Cutouts oder natürlich auch einen Sakko à la Rockstar ohne etwas darunter.
Also auch da die Nacktheit. Vielen Dank, Modeexpertin und Kostümbildnerin Freya Herrmann.
Dankeschön.
Sie war Kinderstar, Schlagersängerin, Krankenschwester Marie Nejar.
Ein kleines Stell dich ein, kann so romantisch sein, mit dir auf einer Bank im Morgenschein. Ganz leise klingt Musik, erzählt uns Wein vom Glück, und schon versinkt die Welt im Augenblick.
Marie Nejar, sie ist 1930 geboren. Sie hat als dunkelhäutiges Kind in Hamburg den Nationalsozialismus überlebt. Sie war wichtige Zeitzeugin und Figur afrodeutscher Geschichte. Und nun die Nachricht, Marie Nejar ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Über Marie Nejar spreche ich jetzt mit der Journalistin und Autorin Anne Schebu. Hallo.
Hallo, schön, dass ich was sagen darf zu Marie.
Ja, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Sie ja auch kannten. Wer war Marie Nejar für Sie?
Für mich persönlich war sie tatsächlich so ein bisschen eine Ersatzoma, kann man sagen. Sie hat immer gesagt, ja, ich bin noch deine Oma. Also wir waren befreundet und es war einfach ganz toll, dass ich sie kennenlernen durfte. Die letzten Jahre hatte ich leider keinen Kontakt mehr mit ihr, weil sie sehr krank war und sich dann auch sehr zurückgezogen hat. Aber ja, sie war einfach ein ganz toller Mensch und ich finde das auch so wichtig, dass die Öffentlichkeit von ihr erfährt. Deswegen ganz toll, dass wir auch dieses Interview machen können.
Sie ist ja 1930 geboren. Was hat sie für ein Leben gelebt und wie hat sie die Nazizeit überlebt und auch darüber gesprochen?
Ja, also das ist irgendwie aus heutiger Perspektive alles super schwer vorstellbar. Sie hat wirklich mitten auf St. Pauli gelebt als schwarzes Kind, was ich nochmal ganz interessant finde bei Marie Nejar, dass sie nicht, wie vielleicht manche denken, eine der ersten Afrodeutschen war, sondern sie war schon Afrodeutsch in der zweiten Generation. Also schon ihr Großvater kam aus Martinique, schon ihre Mutter war eben eine schwarze deutsche Frau und Maries Vater war dann ghanaischer Seemann. Und ja, sie ist da in St. Pauli groß geworden und St. Pauli war auch schon damals ein bisschen alternativer geprägt, würde man heutzutage sagen. Und sie hat das immer so beschrieben, dass sie gesagt hat, sie hatte unglaublich viel Glück. Sie wurde von den Menschen geschützt, sie wurde von den NachbarInnen geschützt, sie wurde sogar von Polizisten geschützt und auch oft gewarnt. Zum Beispiel einmal hätte sie zwangssterilisiert werden sollen und da wurde sie vorher gewarnt und sie konnte sich dann in solchen Situationen verstecken. Und ja, sie hat eigentlich immer gesagt, dass sie eine sehr glückliche Kindheit hatte. Also ich habe auch mal einen kleineren Filmbeitrag für den NDR damals über sie gemacht, als ich Volontärin war. Und da hat sie das eben so beschrieben, dass sie eine ganz tolle Kindheit hatte, dass sie ganz super tolle Freundinnen hatte und so gesehen eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat. Das kann man sich alles sehr schwer vorstellen. Also es war schon immer diese Angst auch natürlich da, aber sie hat das gar nicht so wahrgenommen. Und sie war auch sehr begeistert in der Schule, als dann auch, ja, als es um Hitler ging, um Nationalsozialismus, um die Rassenlehre. Das hat sie alles so aufgesogen und war sehr wissbegierig und hat dann auch die Lieder gelernt und alles. Und dann, als es ihre Großmutter mitbekommen hat, weil sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen ist, die ist dann natürlich sehr, sehr wütend geworden, hat ihr das verboten. Und dann hat Marie diese ganzen Dinge heimlich gelernt, weil sie ja in der Schule auch einfach dazugehören wollte.
Wir haben auch einen Originalsound von ihr, wie sie beschreibt, wie sie zum Bund deutscher Mädels kam und was sie dort erlebt hat.
Ich bin erst aufgewacht, als ich da zur BDM musste, Bund deutscher Mädchen, mich vorstellen musste. Ich hatte ja eine Einladung bekommen, kam da also freudestrahlend an, gesagt, hallo, hier bin ich. Und da hat der eine gleich gesagt, was willst du denn hier? Und mach, dass du rauskommst, deine Eltern, das ist ja eine Schande, deine Mutter, die hat ja mit dem Schwarzen, ich sag heute geschlafen, es ist anders ausgedrückt worden. Ich habe mich jedenfalls plötzlich umgedreht und habe gesagt, meine Eltern waren beide schwarz. Da hat er einen hysterischen Anfall gekriegt. Also ich würde sagen, er war kurz vor einem Herzinfarkt.
Und sie hat auch in Filmen mitgespielt während der Zeit. Wie kam es dazu?
Genau. Ja, also das war, deswegen ist auch die Geschichte von Marie Nea so wichtig für schwarze Menschen, weil man sich immer fragt, wie war das damals als schwarzer Mensch? Und tatsächlich war das ja in Anführungszeichen normal, dass schwarze Menschen in diesen NS-Kolonialpropagandafilmen mitspielen mussten. Mhm. Schwarze Menschen wurden dann eben dargestellt, ja, als in Anführungszeichen Wilde, ja, also natürlich, sie sollten primitiv wirken, sie waren Diener, dumm, stumm, also es durften nichts sagen. Und das sollte natürlich dieses Bild, ja, das von den Fremden nochmal verfestigen durch die Filme, ja, von den Wilden und die sind ja alle primitiv und so weiter und so fort. Und da hat sie mitgespielt und das war für sie sehr aufregend, weil sie hat gedacht, dass sie jetzt ein Filmstar ist und musste auch nicht in die Schule, hat dann eine Entschuldigung bekommen und hat dann eben da zum Beispiel in Münchhausen mitgespielt. An der Seite von Hans Albers. Sie hat auch mit Heinz Rühmann gespielt. Und ja, und was für sie, also sie hat das dann natürlich sehr schnell gemerkt, dass sie jetzt da kein Filmstar ist und dass sie da auch in diese Rolle gepresst wird. Das war ihr auch sehr unangenehm wieder. Aber was ganz toll für sie war, dass sie dort andere schwarze Kinder, Jugendliche, Erwachsene getroffen hat. Unter anderem auch Theodor Wonja Michael, der eben auch schwarzer NS-Zeitzeuge war. Und somit ist sie dann auch zum Beispiel mit Theodor Wonja Michael auch ihr bis zum Lebensende ist sie dann auch in Kontakt geblieben. Und das war deswegen auch eine schöne Zeit für sie.
Im Nachkriegsdeutschland wurde sie ja zum Star als Schlagersängerin, tourte auch mit Peter Alexander und hatte da ein Pseudonym, das sie sich aber nicht freiwillig ausgesucht hatte.
Genau, ja, sie wurde letztendlich zufällig entdeckt, dass sie eine schöne Stimme hat, hat man ja auch gerade gehört, so eine ganz klare und hohe Stimme hatte sie ja. Und das war dann aber das Problem. Ich glaube, sie hat eigentlich schon ganz gerne gesungen, aber sie wurde dann eben wieder in so eine Klischee-Rolle gepresst. Also und zwar wurde sie immer als kleines Kind dargestellt und musste immer mit so einem Latzanzug und mit so einem großen Teddybären auftreten. Und sie war ja schon Anfang 20 und hat sich damit überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann hinzu kamen dann auch noch die wirklich sehr, sehr rassistischen Liedtexte, die sie dort singen musste. Sie hat mir dann auch mal erzählt, in dem einen Lied ging es irgendwie darum, ja, Papa, hol mich ab und bring mich wieder nach Hause. Da hat sie immer gesagt, ich habe das immer gesungen, habe ich immer gedacht, was wollen die denn von mir? Ich bin doch zu Hause, ich bin doch hier in Deutschland. Also sie hat das eigentlich nie so verstanden, aber man muss auch sagen, es ist natürlich eine ganz andere Generation. Ja? Also heutzutage sind ja junge Menschen glücklicherweise auch sehr viel mutiger und sagen auch, wenn ihnen was nicht passt. Und das war damals natürlich bei ihr nicht so. Ja, sie wurde ja auch so erzogen, dass sie wirklich sich eher zurücknehmen soll, nicht auffallen. Ich meine, das war letztendlich auch die Überlebensstrategie, nicht aufzufallen. Und das hat sie eigentlich bis zum Ende so auch gelebt.
Und was ist, wie würden Sie sagen, welche Bedeutung hatte sie denn für die schwarze Community in Deutschland?
Wirklich eine unbeschreiblich große, also die schwarzen Zeitzeugen, und sie ist jetzt die letzte Zeitzeugin, die letzte schwarze Zeitzeugin, die jetzt noch eben bis vor ein paar Tagen gelebt hat und jetzt leider von uns gegangen ist. Und es spielt wirklich so eine große Rolle. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen. Als schwarzer deutscher Mensch wächst man hier in diesem Land auf, und es wird immer so dargestellt, als gäbe es keine schwarzen deutschen Menschen. Die Geschichte schwarzer Menschen wird unsichtbar gemacht. Es wird einfach so getan, als würde es uns nicht geben oder als wären wir irgendwie ein Produkt der Neuzeit. Aber es gibt schwarze Menschen in Deutschland schon seit weit über 300 Jahren. Also angefangen Anfang des 18. Jahrhunderts, da kam zum Beispiel Dr. Anton Wilhelm Amo nach Deutschland, der später sogar an der Universität unterrichtet hat. Und das ist so, ich war als schwarze junge Frau in meinem Unterricht gesessen, als wir den Nationalsozialismus durchgenommen haben, und habe immer gedacht, ja, was wäre denn mit mir gewesen? Und ich habe dann tatsächlich erst eine Antwort darauf gefunden, als ich dann eben die schwarzen Zeitzeugen kennengelernt habe, wie Theodor Wonja, Michael Gerd Schramm oder eben Marine Jahr. Und was so schön ist, wenn man mit ihr gesprochen hat, im Vergleich zu anderen älteren schwarzen Menschen, die aber selbst emigriert sind, die dann auch manchmal ja doch auch eine andere Blickweise vielleicht auf rassistische Situationen haben, weil sie eben nicht sagen, Deutschland ist mein Heimatland, sondern weil sie noch eine andere Heimat haben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann auch über Rassismus zu sprechen. Und bei Marie war das so, sie hat den Rassismus ganz klar gesehen und ganz klar benennen können. Und es war ihre Heimat, und sie hat das auch immer nicht verstanden. Sie hat immer gesagt, ich bin Deutsche durch und durch. Das wollen zwar viele nicht wahrhaben, aber ich bin nun mal deutsch. Und das ist eben dieses Schöne, dass sie diese ja schwarze deutsche Geschichte einfach in persona verkörpert hat und deswegen ein ganz großes Vorbild für uns schwarze Menschen hier in Deutschland.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Anne Schebu war das zum Tod von Marine Jahr hier live bei Deutschlandfunk Kultur. Und Anne Schebu ist auch Autorin des Buches Anleitung zum Schwarzsein. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Alexandra Nestmann.
Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu ist wegen sexueller Gewalt schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris hat ihn zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er muss nicht ins Gefängnis. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe. Sein Anwalt kündigte Berufung an. Es ist das erste Urteil gegen den 76-Jährigen wegen Sexualstraftaten. Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten ihn beschuldigt, sie unsittlich berührt zu haben. Zahlreiche weitere Frauen werfen ihm Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Depardieu, einst Filmikone, ist in Frankreich mittlerweile sehr umstritten. Er selbst sieht sich als Opfer einer medialen Lynchjustiz. In der DDR wurde sie mitunter als Ella Fitzgerald des Ostens bezeichnet. Jetzt bekommt die Jazz- und Schlagersängerin Uschi Brüning den Deutschen Jazzpreis für ihr Lebenswerk. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Manfred Krug. Ihr Wirken habe über Jahrzehnte hinweg Generationen geprägt, hieß es von der Jury. Brüning singt seit über 50 Jahren Jazz, Soul und Chanson. Ihre Scheiben stehen bis heute in vielen ostdeutschen Plattenschränken. Auch literarisch wurde sie schon vor langer Zeit gewürdigt. In Die Leiden des jungen Werther von Ulrich Plenzdorf schwärmt der Held: Wenn die Frau anfing, ging ich immer kaputt. Ich glaube, sie ist nicht schlechter als Ella Fitzgerald oder eine. Sie hätte alles von mir haben können. In Peru ist die bei Touristen beliebte UNESCO-Weltkulturerbestätte Chan Chan mit obszönen Schmierereien verunstaltet worden. In einem Video ist zu sehen, wie ein junger Mann auf eine Wand der mehr als 600 Jahre alten Festungsanlage einen riesigen Penis sprüht. Laut Behörden drohen ihm bis zu 6 Jahre Haft. Zusammen mit der Inka-Stätte Machu Picchu und der antiken Stadtsiedlung Caralsupe ist Chan Chan eine der bekanntesten archäologischen Stätten Perus. Ob Kunstpfeifen, Jodeln oder Bauchtanz, die RTL-Show Das Supertalent war lange für viele junge Leute oder auch Nerds aus Nischen die große Bühne und Chance. Jetzt steht das Format vor dem Aus. Der Sender setzt die Show, die die deutsche Variante von Got Talent ist, ab. Begründung: Nicht alle Marken alterten gleich gut und Auftritte von spektakulären Talenten aus aller Welt gäbe es jederzeit und überall auf TikTok und YouTube. Es sei dem Sender nicht gelungen, darauf eine Antwort zu finden. Das habe das Publikum sehr klar entschieden, hieß es.
Diese Woche steht ganz im Zeichen des Eurovision Song Contests in Basel. Samstag das Finale. Heute Abend beginnt das erste Halbfinale. Und hier schon mal vorab ein paar musikalische Eindrücke. Und die ganzen Vorschauen versprechen noch wieder eine bunte, laute Show und irgendwas wird doch bestimmt mit Sicherheit in Flammen aufgehen. Mit dabei viele Fans und auch einige Künstler und Künstlerinnen, die ganz offen mit ihrer queeren Identität umgehen. Aber wie konnte aus dem angestaubten Schlager Grand Prix dieses Mega-Event werden, das mittlerweile so selbstverständlich und offen für Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung steht? Stefan Krombach geht der Frage nach.
9. Mai 2024. Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö. Es ist kurz vor 9:30. Moderatorin Petra Mede kündigt gerade eine Collage von Songs aus der ESC-Geschichte an, die 0 Punkte bekommen haben. Wer aus dem Publikum bei allen diesen Songs mitsingen könne, sagt sie,
then you know you're true homo. Eurovision Fan.
Es sind Momente wie dieser, in denen auf offener Bühne für alle klar ist, der Eurovision Song Contest und die queere Community, die gehören irgendwie zusammen.
Ich sag immer, der ESC ist wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, nur ohne Assis.
Konstantin Zöller ist Moderator, ESC-Fan seit Gildo Horn und mittlerweile auch Teil des deutschen Eurovision-Teams. 2021 war er zum Beispiel Teil der deutschen ESC-Jury.
Das ist wahnsinnig friedlich und es liegt ja natürlich schon auch am Wettbewerb, dass nicht jemand geschlagen werden muss, sondern dass einer gekürt wird. Also es ist nicht so ein Gegeneinander. Und es fehlt einfach jede Form von Aggression bei dieser Veranstaltung und man freut sich natürlich auch für egal welches Land da gewinnt.
Für Konstantin ist das einer der Aspekte, warum sich queere Menschen beim ESC so wohlfühlen. Denn wer zur Minderheit gehört, meidet oft Situationen, in denen Aggression hochkochen könnte. Einfach, weil sie sich schnell gegen einen selbst richten kann. Beim ESC dagegen fühlt sich alles sicher, friedlich und frei an. Und genau das macht ihn für viele aus der Community so besonders. 5-mal war Konstantin in den letzten Jahren schon beim ESC vor Ort und die queeren Fans in den Ausrichterstädten sind nach seiner Erfahrung
absolut sichtbar, die sind überall.
Die ESC-Fernsehshow ist natürlich eine große Unterhaltungsshow für alle, wird von Millionen Cis-Hetero-Familien geschaut. Aber vor Ort sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus, weil viele queere Fans dorthin reisen und feiern.
Da ist jeden Abend irgendeine Party, du kriegst Dauerkarten und kannst dann eine Woche lang durchgehend feiern gehen. Und das ist großartig, weil dann gehst du in diesen Club rein und Gay-Partys sind ja üblicherweise die besten Partys, das wissen wir alle. Und dann singen die Leute natürlich alle Songs des Jahrgangs mit, aber auch die, die schon 15 Jahre zurückliegen oder.
Vor 15 Jahren. Da war der ESC für viele eher noch der etwas angestaubte Schlager-Grand Prix. Seit 1956 gibt es den Wettbewerb schon. Aber wie wurde aus dem Grand Prix d'Eurovision de la Chanson der ESC als queeres Mega-Event?
Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Und vieles davon lässt sich aber dann wieder wahrscheinlich runterbrechen auf mehr oder weniger unauflösliche Gegensätze, die da aufeinandertreffen. Und das ist insgesamt einfach ein großes Thema bei queerer Rezeption.
Katrin Horn ist Professorin für Gender Studies an der Universität Greifswald und beschäftigt sich unter anderem mit zeitgenössischer Populärkultur, besonders mit queerer und ästhetischer Rezeption.
Beim Eurovision Song Contest kommt eben auf der einen Seite immer diese riesige Bühnenshow.
Es ist bunt, irgendwas brennt und explodiert, alles ist ein bisschen drüber. Und gleichzeitig ist das Event auch politisch ziemlich überhöht.
Das soll ja dieser vermeintliche paneuropäische kulturdiplomatische Riesenevent sein, bei dem wir alle ein bisschen näher zusammenrücken.
Und trotzdem werden im Wettbewerb Nationalstaat und Patriotismus gefeiert. Der ESC ist also sowohl ästhetisch überladen als auch politisch überladen. Und gleichzeitig irgendwie auch super trashig.
Und dass deswegen ja im Prinzip schon das alles, was man von diesem Event erwartet, eigentlich so und so nicht erfüllt werden kann. Und dieses schon das erwartete Versagen ist im Prinzip ja auch schon seine eigene Form von Queerness, bei dem man vermeintlich an eine Norm nie rankommt, aber eigentlich an die Norm auch nicht rankommen will, sondern ja eher unterstreichen möchte, dass die Norm schon unerreichbar ist.
Und klar, seit einigen Jahren sieht man die Queerness auch auf der Bühne. 1998 gewinnt die Transfrau Dana International aus Israel. 2014 die österreichische Drag Queen Conchita Wurst. Und gerade letztes Jahr mit Nemo aus der Schweiz zum ersten Mal eine nicht-binäre Person. Und diese Sichtbarkeit von queeren Personen ist für die Community natürlich auch super wichtig, sagt Katrin Horn.
Das ist natürlich auch wieder eine Form von Öffentlichkeit, gerade für queere Europäerinnen und den auch rechtlichen Status von unterschiedlichen queere Europäerinnen in unterschiedlichen Ländern, den es sonst einfach sehr, sehr, sehr selten gibt und auf einer öffentlichen Bühne in einer Größe stattfindet, die man sonst selten hat.
Stefan Krombach darüber, warum der ESC so wichtig für die queere Szene ist. Der Eurovision Song Contest ist heute ein offen queeres Spektakel. Das ist aber nicht erst seit kurzem so. Auch der Grand Prix Eurovision de la Chanson, also wie der ESC bis 2001 hieß, war schon lange ein Ort, der vielleicht etwas weniger offen Identifikationsangebote für queere Menschen bot, aber er bot sie. Wir hören mal in das Gewinnerlied aus Israel von 1978 rein. Die Gruppe Alphabeta mit dem Song Abani Bi. Ja, wie Queerness beim ESC sich früher äußerte und was die Gründe dafür waren, darüber spreche ich jetzt mit Peter Rehberg, Professor für Medienwissenschaften an der University of Cincinnati. Hallo.
Hallo.
Jetzt habe ich ja gerade Abani Bi kurz angespielt. Sie sind in den 70ern aufgewachsen, haben da auch schon den ESC gesehen. Welche Erinnerungen kommen da bei Ihnen hoch?
Für mich ist wirklich, sind die 70er Jahre, ist der ESC eigentlich schon so ein Soundtrack von einer, was ich nennen würde, queeren Kindheit oder proto-queeren Kindheit. Also ne, der kleine Junge, in dem Fall ich, der noch nicht selber weiß, dass er schwul ist oder auch noch keine Sprache dafür hat, was ihn vielleicht von anderen unterscheidet oder was er sich wünscht im Leben, sitzt mit der Familie einmal im Jahr vorm Fernseher und sieht dieses Spektakel und versteht auf eine intuitive oder affektive Art, dass da was für ihn zu holen ist, dass da Wünsche und Träume und Begehren berührt werden, die andere Formate der Unterhaltung oder Popkultur nicht auf die gleiche Weise bedienen. Ich glaube, das ist so für viele jetzt schwule Männer oder auch lesbische Frauen oder Transmenschen meiner Generation, ich bin in den 60ern geboren, so eine frühe queere Erfahrung mit dem ESC, dass da auch wenn quasi das in der Moderation oder auch im Marketing des ESC noch gar keine Rolle gespielt hat und auch noch gar nicht verbunden war, beispielsweise mit Fragen der Menschenrechte, dass trotzdem von der Ästhetik und der Affektlage her dort etwas sich ereignet, was queere Sehnsüchte berührt. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Phänomen.
Wie kam es denn dazu, dass der Grand Prix zu einem ja stillen Sehnsuchtsort für queeres Begehren wurde? Also was macht den Wettbewerb da anschlussfähig oder unterscheidet ihn auch von anderen Popmusikveranstaltungen?
Gute Frage, die auch gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist, ne? Also ich würde jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlicher sagen, Popmusik ist natürlich immer also ein semiotisches, also ein zeichenhaftes Gebilde.
Symbole, Bilder.
Aus vielen unterschiedlichen Texten und Elementen. Symbole, Bilder, Töne, Moden, ne? Also Mode spielt ja eine große Rolle, Haarstile und so weiter. Was beim ESC besonders ist, ist natürlich, dass in diesen 3 Minuten, die ein ESC-Song lang sein darf, alles gegeben werden muss. Also da wird sozusagen richtig hochgefahren, ne? Also dieses überbordende Spektakel, auch wenn wir jetzt in den 70er Jahren noch nicht die Lichtshows und Kamerafahrten von heute hatten, war trotzdem schon angelegt. Also der ESC war in gewisser Weise immer zu, da war immer etwas zu viel dran, ne? Der wollte immer zu viel, der zeigte immer zu viel. Die Gefühle waren zu groß, die Kostüme waren zu riesig. Das gehörte immer schon zum ESC dazu. Und das ist sozusagen eine Ästhetik, die jetzt, glaube ich, also ich nenne vielleicht einfach mal so 2 Punkte, die mir einfallen, was die mit einer queeren Situation oder mit einem queeren Subjekt, könnte man auch sagen, zu tun haben. Das eine ist so ein bisschen die Unerfüllbarkeit der Wünsche, also die großen Träume, die unerfüllten Gefühle, die, glaube ich, eine gewisse Anhänglichkeit produzieren. Und da spielt insbesondere natürlich die Figur der weiblichen Diva eine große Rolle. Das andere, was aber, glaube ich, schon auch sozusagen queere Kinder und Jugendliche mitbekommen, ist natürlich die ungeheure Künstlichkeit von Gender und Sexualität, die damit gezeigt wird, ne? Also der ESC ist nun mal so ein Pop-Spektakel, wo genau diese Künstlichkeit quasi zur DNA mit dazugehört. Da gibt es auch andere Beispiele, ne? Es gibt den Glamrock der 70er, es gibt dann irgendwie in den 80er Jahren Culture Club und Wham und Madonna und so weiter, ne? Also es gibt andere Popstile, die das natürlich auch machen. Aber der ESC hat das sozusagen schon immer getan. Also dass diese Art von Extravaganz und zur Ausstellung von Künstlichkeit mit großen Gefühlen dazugehört.
Jetzt in Basel haben wir ein Mega-Event vor Ort, viele queere Partys und Fans. Wie war das denn früher, als die Veranstaltung selbst noch ein bisschen gemächlicher daherkam? Wie wurde damals in der queeren Community auf den ESC geblickt?
Ja, also das hängt natürlich auch, sagen wir mal, eng mit den Bürgerrechtsbewegungen jetzt in westeuropäischen Ländern zusammen, seit wann es überhaupt so etwas gab wie eine queere Öffentlichkeit oder Orte oder soziale Zusammenhänge, wo man das vielleicht gemeinsam erlebt hat. Wenn man mal jetzt genau von der Familienerfahrung als protoqueeres Kind weiter weggeht in die Coming-out-Phase und so weiter, also in meinem Leben war es dann zum Beispiel so, dass man dann in den 90er Jahren in der schwulen WG in Hamburg gemeinsam mit schwulen Freunden das geguckt hat, ne? Das war also auch noch in einer Zeit, bevor der ESC, sagen wir mal, sein offizielles Coming-out hatte, 1998 mit dem Sieg von Dana International, der Transgender-Sängerin für Israel. Es hat aber auch tatsächlich was damit zu tun, wie sich sozusagen das Verhältnis von Fans und ESC gewandelt hat, ja? Also der ESC ist ja veranstaltet von der European Broadcasting Union, also dem Dachverband der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und Fernsehanstalten in Europa. Und früher beim ESC, kann man auch auf YouTube sich angucken, saßen halt im Publikum Funktionäre der Anstalten und keine Fans. Ja? Also dass überhaupt Fans zum ESC dazugehören und auch den ESC mitprägen, ist eigentlich erst ein Phänomen ungefähr um späte 1990er, 2000 herum. Also dass Fans ins Publikum gelassen wurden, dass wir Fahnen im Publikum haben, dass wir Fanblöcke haben, die man auch im Fernsehen sehen kann. Das ist eine Entwicklung, die ist erst ungefähr 25 Jahre alt. Und die EBU hat einfach auch verstanden, dass diese Fankultur nicht nur zur Unterstützung des ESC, sondern auch für die Marke des ESC wichtig geworden ist und hat das insofern auch mit gefördert. Ja, also das heißt, da kann man sozusagen, würde ich sagen, von privateren Veranstaltungen dann zu dieser Fan-Community, die beim ESC selber immer sichtbarer wurde, bis dann schließlich der ESC das auch aufgegriffen hat als Event und diese Partys angeboten hat.
Also die
ein anderer Aspekt vielleicht, den man dazu noch nennen sollte, ist ja, dass dann eben seit den 2000ern die queere Frage auch tatsächlich mit Menschenrechtsfragen vor Ort immer öfter verbunden worden ist. Also insbesondere beispielsweise bei den ESCs, die wir in Baku, Moskau und Belgrad hatten in den späten 2000ern und frühen 2010ern. Da war es dann, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass der ESC offiziell schon so queer war, dass es dann auch ein politisches Thema vor Ort wurde.
Könnte sich der ESC denn auch wieder wandeln? Also wenn wir jetzt die Rückkehr von Nationalismen erleben, von traditionellen Rollenbildern, die wieder propagiert werden und auch queerfeindlichen Strömungen?
Sehr interessante Frage, mit der ich mich tatsächlich auch schon seit einer Weile beschäftige. Ich habe dieses Semester in Cincinnati auch tatsächlich einen Kurs für Bachelorstudierende zum ESC angeboten. Naja, sagen wir es mal so, es gibt quasi keine, also die EBU fühlt sich den...
die Europäische Rundfunkunion.
Den Werten des Europarates verpflichtet. Es gibt aber sozusagen auch keine offiziellen Statuten, die jetzt Queerness in irgendeiner Art und Weise mitdefinieren als Auftrag des ESC. Auf die Art und Weise funktioniert es nicht, sondern das ist ja ein Phänomen, was historisch und politisch gewachsen ist. Und man kann sich vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass das theoretisch auch wieder anders wird. Ich nehme auch mal vielleicht noch ein Beispiel aus der Geschichte des ESC. Russland war ja bis zum Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022 auch ein Teilnehmerland des ESC, auch sehr erfolgreich in den letzten 20 Jahren. Und Russland hat unter anderem zum Beispiel eine Taktik gefahren, wo es eine angenommene queere Ästhetik des ESCs aufgegriffen hat, um sich beim europäischen Fernsehpublikum beliebt zu machen. Der bekannteste Fall davon ist das Pseudo, nenne ich das jetzt mal, lesbische Duo Tattoo, das aufgetreten ist 2003 für Russland, also wo eine lesbische Ästhetik und dann auch nochmal später bei Dima Bilan eine schwule Ästhetik aufgegriffen wurde, um erfolgreich zu sein, hat auch funktioniert als Formel. Also es ist sogar so, dass sich eine queere Ästhetik verselbstständigt hat und dann auch anders strategisch nicht im queeren Interesse eingesetzt worden ist. Ja? Also sozusagen das Bündnis zwischen einem queeren Anliegen im politischen Sinne und dem ESC ist insofern kein Selbstgänger.
Vielen Dank, Peter Rehberg.
Ja, gerne.